请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changling Postel Heutz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 24. April 2024 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Leben in Taiwan mit mir und dem Geschichtslehrer an der Deutschen Schule Taipei, Florian Holz. Florian Holz hat im Rahmen des Geschichtsunterrichts mit der 11. und 12. Klasse die politisch sensible Periode des sogenannten Weißen Terrors in Taiwan erarbeitet. Im Anschluss hat er eine Führung durch das Jingmei White Terror Memorial Park durch den ehemaligen Insassen Fred Chin organisiert, bei dem wir auch mit dabei waren. Nach der Führung haben wir Florian Holz interviewt und wollten mehr über die Hintergründe der Unterrichtseinheit erfahren. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang, der sich mit einem Artikel im Commonwealth-Magazin auseinandersetzt. Es geht um den führenden taiwanischen Stahlhersteller China Steel Corporation, der die Umstellung von der konventionellen kohlebasierten Hochofenproduktion auf eine nachhaltige Stahlerzeugung nicht allein finanzieren kann. Was kann also getan werden, um sich in Zukunft umweltfreundlicher aufzustellen? Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai bedankt sich für US-Zusatzgesetz zur indopazifischen Sicherheit. Lai Ching-de unterstreicht Display-Technologie für Taiwans Wirtschaft. Taiwan weiterhin bemüht um WHA-Beitritt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Eine Delegation von US-Kongressabgeordneten unter der Leitung der republikanischen Konferenzsekretärin des US-Repräsentantenhauses Lisa McClain hat sich heute mit Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen. Während des Treffens bedankte sich Tsai für die jüngste Verabschiedung des Indo-Pazifik-Sicherheitszuschussgesetzes, das eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan im Bereich der Sicherheit und Verteidigung ermöglicht. Tsai betonte die entscheidende Bedeutung der Unterstützung durch die Vereinigten Staaten in einer Zeit, in der autoritäre Regime in der indopazifischen Region ihre Macht ausdehnen. Darüber hinaus bedankte sich Tsai bei den Delegationsmitgliedern für ihre langjährige Unterstützung und betonte die historische Bedeutung des 45. Jahrestages des Taiwan Relations Acts. Dieser Akt bildet das rechtliche Fundament für die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan und zeigt das kontinuierliche Engagement der USA für die Sicherheit und Stabilität in der Region. Die Delegation ihrerseits lobte, dass Taiwan unter der Führung von Präsidentin Tsai in den letzten 8 Jahren große Fortschritte gemacht habe und unterstrich die Bedeutung der taiwanisch-amerikanischen Partnerschaft angesichts der wachsenden Herausforderungen in der Region. Insbesondere wurde die Notwendigkeit betont, die taiwanischen Verteidigungskapazitäten zu stärken und die Sicherheitsinteressen beider Nationen zu wahren. Zu diesem Zweck müssen die Vereinigten Staaten so schnell wie möglich mit Verzögerungen bei Waffenlieferungen umgehen, damit Taiwan die erforderlichen militärischen Fähigkeiten aufrechterhalten kann. Der gewählte Präsident Lai Ching-de hat heute die Touch Taiwan Smart Display Expo eröffnet und betonte die Bedeutung von Display-Technologie und der Halbleiterindustrie für die Wirtschaft Taiwans. Letztes Jahr erreichte Taiwan weltweit den 2. Platz, sowohl bei der Auslieferungsmenge als auch beim Produktionswert der Display-Technologie mit rund 1,12 Billionen Taiwan-Dollar. Intelligente Displays werden als Schlüssel zur Zukunft des Lebens betrachtet und die Regierung wird weiterhin die Unternehmen in diesem Bereich unterstützen. Lai betonte die enge Zusammenarbeit zwischen Regierung und Industrie und die vergangenen Bemühungen zur Förderung der Display-Technologie in Taiwan, um das Wachstum dieser Technologie und das der Halbleiterindustrie voranzutreiben. Die Touch Taiwan Smart Display Expo, die bis zum 26. April läuft, versammelt führende Hersteller aus 10 Ländern mit 882 Ständen und präsentiert innovative Inhalte wie Smart Displays, Smart Manufacturing und erstmals eine Ausstellung zur Elektronikproduktion. Mit dem Motto Lead to Infinity bietet die Ausstellung Einblicke in die Zukunft der Display-Technologie und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft Taiwans. Gesundheitsminister Xie Ruiyuan hat heute Morgen vor dem Gesundheits- und Umweltausschuss des Parlaments ein Interview gegeben und erklärt, dass Taiwan bisher keine Einladung zur Teilnahme an der 77. Weltgesundheitsversammlung WHA erhalten habe. Die 77. Weltgesundheitsversammlung, die vom 27. Mai bis zum 1. Juni in Genf stattfindet, ist die erste internationale Konferenz, an der Taiwan nach der Amtseinführung von Präsident Lai Ching-te am 20. Mai teilnehmen möchte. Das Thema für die diesjährige Versammlung lautet »Alle für Gesundheit, Gesundheit für alle«. Taiwan hat seit 2016 keine offizielle Einladung mehr zur Teilnahme an der WHA erhalten. Vertreter aus Taiwan durften allerdings von 2009 bis 2016 als nicht stimmberechtigte Beobachter an der WHA teilnehmen. Laut Statistiken der guatemaltekischen Regierung liegt die Mütter- und Neugeborenen-Sterblichkeitsrate im Land über dem Durchschnitt Lateinamerikas und der Karibik, was hauptsächlich auf die begrenzte Anzahl von Krankenhäusern und medizinischem Personal zurückzuführen ist, die auf die Gesundheit von Müttern und Kindern spezialisiert sind. Seit 2019 kooperiert Taiwan mit seinem Verbündeten Guatemala bei einem Gesundheitsprogramm für Mütter und Kinder. In der ersten Phase, die 3 Jahre dauerte und nun abgeschlossen ist, wurde die Neugeborenensterblichkeit in den am Programm beteiligten medizinischen Einrichtungen um 3% gesenkt. Die zweite Phase des Projekts, die im Jahr 2022 begann und weitere 3 Jahre dauert, hat sich von 4 auf 17 medizinische Einrichtungen in ganz Guatemala ausgeweitet. Neben der Installation medizinischer Geräte wie Ultraschallgeräten, Fetalmonitoren, Vitalzeichenmonitoren und Wärmebetten liegt der Schwerpunkt des Programms auch auf der Ausbildung und der Vermittlung pädagogischer Erfahrungen. Während einer Rede zur Einweihungsfeier eines neuen Gebäudes für Neugeborene im Hospital San Juan de Dios, das vom taiwanischen Staat und Guatemala gemeinsam erbaut wurde, betonte der guatemaltekische Präsident Arevalo, dass viele Mütter in Guatemala aufgrund von Mangelernährung oder verschiedenen Krankheiten leiden, wodurch jedes 10. Baby vorzeitig geboren wird. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 532,46 Punkte gestiegen, das sind 2,72%. Damit lag der Abschlusskurs bei 20.131,74. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 404,27 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind rund 12,29 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 24. April 2024. Heute ist es in ganz Taiwan ungemütlich nass, denn es regnet in allen Teilen stark. Die Temperaturen sind deutlich gesunken auf 19 bis 21 Grad im Norden und 25 bis 32 Grad im Süden. Nachts scheint der Regen dann etwas abzunehmen. Und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 25. April. Morgen regnet es weiter in ganz Taiwan bei Temperaturen zwischen 21 bis 26 Grad im Norden und 23 bis 30 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 24. April 2024 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Leben in Taiwan. Leben in Taiwan.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. In der heutigen Folge habe ich die Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klasse der Deutschen Schule Taipeh begleitet. Und zwar haben sie im Rahmen des Geschichtsunterrichts einen Ausflug zum Menschenrechtsmuseum gemacht, um an einem außerschulischen Lernort in authentischer Umgebung mit authentischen Menschen über den weißen Terror in Taiwan und gleichsam über die Erinnerungskultur zu lernen. Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur ist auch in Taiwan ein wichtiges Thema geworden und mich interessiert, wie die jungen Menschen, die an einer deutschen Schule sozialisiert werden, diese Themen aufnehmen und verarbeiten. Zunächst habe ich den zuständigen Lehrer, Herrn Florian Heutz, gefragt. Er ist Deutsch- und Geschichtslehrer an der hiesigen Deutschen Schule Taipeh. Lieber Herr Heutz, bitte stellen Sie sich als Person doch kurz vor.
Mein Name ist Florian Heutz. Ich bin Deutsch- und Geschichtslehrer an der Deutschen Schule Taipeh. Ich arbeite hier seit 2019 und ich koordiniere die Oberstufe und bereite auf das gemischtsprachige IB vor.
Was ist das Ziel des Ausflugs in das Menschenrechtsmuseum?
Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern gerade das Lernen von Geschichte kann sehr gut an außerschulischen Lernorten stattfinden. Und da wir im Rahmen unseres IB-Programms auch die Geschichte der Demokratie in Taiwan untersuchen, bietet es sich sehr an, das National Human Rights Museum aufzusuchen, um hier gleichsam über den White Terror, also die Gewaltanwendung gegen politische Oppositionelle in der Diktatur und die Erinnerungskultur und die Übergangsjustiz für die Demokratie zu lernen.
Und wie sah das Programm heute genau aus?
Das Programm hat eigentlich in der Schule schon angefangen. Dort haben wir eine Unterrichtsreihe über die Diktatur und die Demokratiewerdung dann in Taiwan und ganz explizit als Vorbereitung für diesen Ausflug eine Unterrichtsstunde, die darauf abzielt, Übergangsjustiz als Modell kennenzulernen und konkret zu beleuchten, inwiefern das in Taiwan bereits realisiert wurde und in welchem Prozess Taiwan sich da befindet. Das Programm heute hat dann vorgesehen, vor allen Dingen als Kern eine Führung zu haben mit einem ehemaligen Häftling, Mr. Fred Chin, der hier anderthalb Jahre und insgesamt 12 Jahre in politischer Gefangenschaft war und maßgeblich an der Organisation des Museums beteiligt ist. Und im Anschluss an die Führung haben die Schüler noch die Möglichkeit, selbstständig das Gelände zu erkunden und ihren eigenen individuellen Interessen hier nachzugehen.
Und warum ist an einer deutschen Schule das Thema des weißen Terrors relevant?
Also grundsätzlich versuchen wir als deutsche Schule nicht nur die deutschen Lehrpläne zu unterrichten, die ja einen sehr starken Deutschlandbezug haben, sondern immer auch einen Gastlandbezug herzustellen. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer bei jedem Thema zu gucken, was kann man jetzt über dieses Thema auch von Taiwan lernen? Eine Besonderheit ist das IB-Programm, da ist man in der Wahl relativ frei. Also wenn man die Entstehung demokratischer Staaten unterrichtet, darf man selber auswählen, welches Land man beleuchtet und was liegt näher als Taiwan zu nehmen, wo es eine junge Demokratie gibt, die man direkt vor Ort lernen kann.
Die Schüler scheinen thematisch sehr gut vorbereitet zu sein. Wie sieht es aus mit der emotionalen Vorbereitung? Ich meine, Sie kommen mit unterschiedlichem Vorwissen und auch vielleicht unterschiedlichem persönlichen Background. Wie gut sind Sie emotional vorbereitet auf das, was Sie heute vielleicht gesehen haben oder gehört haben?
Die Frage ist sehr interessant, denn man muss sich darüber im Klaren sein, was ist das Ziel eigentlich dieses Unterrichts? Geht es darum, die Schüler emotional ergriffen zu machen? Das ist ein großes Thema in der Geschichtsdidaktik in Deutschland, wo früher Nationalsozialismus mit dem Ziel unterrichtet wurde, die Schüler Schuld fühlen zu lassen, sehr starke Emotionen fühlen zu lassen, um aus der Geschichte zu lernen. Das ist inzwischen nicht mehr das Anliegen. Also man versucht sowohl Täterperspektive zu verstehen, als auch Opferperspektive zu verstehen. Das ist schon ein Unterschied. Wie habe ich dafür Sorge getragen, dass die Schüler hier emotional nicht überfordert sind? Also wir haben im Unterricht bereits einen Film angesehen, eine Dokumentation, wo der White Terror dargestellt wird, wo auch angedeutet wird, was passiert ist, dass die Menschen gefoltert wurden, dass sie der Freiheit beraubt wurden. Das heißt, das war den Schülern vorher abstrakt klar. Und ich glaube, das ist eine notwendige und auch gute Vorbereitung, um dann hier hinzugehen.
Wird es auch eine unterrichtliche Nachbereitung geben?
Ja, ich finde, ein Teil der Nachbereitung ist das Interview eigentlich schon, weil das ad hoc eigentlich die Möglichkeit für die Schüler bietet, über das, was sie bewegt, sich auszutauschen. Wir werden jetzt gleich, bevor die Schüler nach Hause gehen, nochmal kurz Stimmen sammeln zum heutigen Tag und das natürlich in der nächsten Geschichtsstunde auch nochmal aufgreifen.
Also ich erinnere mich daran, Anfang der 90er damals kam Schindlers Liste ins Kino und ich habe diesen Film im Rahmen meiner schulischen Sozialisation mehrmals gesehen, im Rahmen des Geschichtsunterrichts, im Rahmen des Deutschunterrichts und auch nochmal im Rahmen der ganzen Schule. Ist das hier in Taiwan ähnlich oder muss man da nochmal unterscheiden zwischen dem Curriculum an taiwanischen Schulen und dem Curriculum an der deutschen Schule Taipei? Ist es Pflicht als Schüler in Taiwan, so ein Menschenrechtsmuseum oder solche Orte der Erinnerung aufzusuchen?
Ich bin mit dem Geschichtscurriculum von taiwanischen Junior High Schools oder High Schools nicht vertraut. Allerdings haben wir auch hier im Menschenrechtsmuseum immer wieder auch andere Schulklassen gesehen, die das besucht haben. Also mindestens ein Interesse und eine Motivation gibt es schon, dahin zu gehen. In Deutschland ist das so, dass auch zu meiner Schulzeit Nationalsozialismus ein sehr starkes Thema war, ein sehr wichtiges Thema war in verschiedenen Unterrichten, wie eingangs ja auch gesagt. Das hat inzwischen ein bisschen abgenommen, aber die Schüler, merkte man, waren dessen ein bisschen überdrüssig. Ach, jetzt müssen wir nochmal Nationalsozialismus machen und jetzt schon wieder und wir können es nicht mehr hören. Und hier in Taiwan habe ich eine ganz andere Erfahrung gemacht, denn man muss wissen, wir haben natürlich auch viele Schüler, die taiwanische Wurzeln haben, neben den deutschen Wurzeln bei uns in der Schule und die finden das durchweg sehr interessant für ihre eigene Identität und für ihre eigene Auseinandersetzung mit ihrem Selbst und mit ihrem Land, wo sie leben, sich mit dem White Terror zu beschäftigen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Taiwan im Vergleich zu Deutschland, was diese Übergangsjustiz angeht, gar nicht so weit ist. Das Kriegsrecht wurde in Taiwan 1987 aufgehoben. Und eine Auseinandersetzung damit hat in den 90er Jahren angefangen und ist erst seit wenigen Jahren wirklich, wirklich populär. Also Taiwan steckt da noch in den Kinderschuhen, während in Deutschland auch durch die Alliierten, Nürnberger Prozesse und so weiter, die Aufarbeitung sehr früh und auch sehr intensiv schon begonnen hatte.
Und doch können wir in Deutschland eine rechte Bewegung erkennen. Hat da die Vergangenheitsaufarbeitung, hat da die Erinnerungskultur versagt?
Ich weiß nicht, ob Erinnerungskultur versagen kann, aber was man in Deutschland erlebt, ist, dass die Generation der Augenzeugen inzwischen ausgestorben ist oder kurz vor dem Aussterben ist. Denn wir leben inzwischen im Jahr 2024 und das Ende des Zweiten Weltkrieges ist eine lange Zeitspanne her. Das heißt, Menschen, die das als Erwachsene erlebt haben oder als junge Erwachsene, die gibt es nicht mehr, die weilen nicht mehr unter uns. Und das merke ich auch an den Schülern in Deutschland, die direkte Verbindung zum Nationalsozialismus ist nicht gegeben. Ich glaube, niemand sollte sich anmaßen, dass man die politische Identität eines jungen Menschen alleine ausbilden kann oder durch den Besuch in diesem Museum ausbilden kann. Das ist ein höchst komplexer Prozess, an dem andere Menschen immer nur einen geringen Anteil haben. Und ich würde deswegen keineswegs auf Erinnerungskultur, so wie wir sie heute hier in diesem Ort und auch in dem Unterricht davor und danach praktizieren, sein lassen wollen.
Lieber Herr Holz, ich danke Ihnen, dass Sie junge Menschen zur Menschwerdung, zur politischen Bildung begleiten und danke für die Einblicke in den heutigen Unterricht.
Danke an RTI für die Begleitung. Ich glaube, dass das für die Schüler auch eine sehr besondere Sache ist, dass sie halt auch an einer Sendung mitwirken können, dass sie da ein Sprachrohr haben.
Sehr gerne.
Nächste Woche hören Sie die Oberstufenschülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Taipei. Nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Yilong Huang. Der führende taiwanische Stahlhersteller China Steel Corporation kann die Umstellung von der konventionellen kohlebasierten Hochofenproduktion auf eine nachhaltige Stahlerzeugung nicht allein finanzieren. Während andere Länder enorme Summen in die Dekarbonisierung der Stahlerzeugung investieren, fehlen China Steel die finanziellen Mittel, um sich umweltfreundlich aufzustellen. Das schreibt das Magazin Commonwealth und geht der Frage nach, was kann getan werden. Dazu hat Commonwealth den 67-jährigen Liu Shixian besucht, der bei der China Steel Corporation viele Jahre lang für die Entwicklung technischer Lösungen zur Dekarbonisierung der Stahlherstellung verantwortlich war. Leo fungiert nun als Berater für die wasserstoffbetriebene Stahlproduktion. Als die Mitarbeiter von Commonwealth Leo besuchten, hatte er bereits 6 Stunden lang die Prozesse in einer Versuchsanlage in der südlichen Hafenstadt Kaohsiung beobachtet. Eisenerzpellets, die wie Schokoladenstückchen aussehen, werden in einen 3 Meter hohen Hochofensimulator gegeben. Dann wird Wasserstoff, der zur Reduktion des Eisenerzes zu Eisen verwendet wird, langsam von unten in den Ofen eingeleitet. Alle Augen sind auf den Reduktionsprozess gerichtet, während die Techniker versuchen, die Geschwindigkeit und Temperatur für einen optimalen Betrieb herauszufinden. Wir sind sehr vorsichtig und tasten uns vorsichtig heran, erklärte Leo. Als Brennstoffe verhalten sich Wasserstoff und Kohle sehr unterschiedlich. Da Wasserstoff Wärme absorbiert, sinkt die Temperatur im Feuerraum. Im schlimmsten Falle könnte dies den gesamten Reduktionsprozess zum Stillstand bringen und zu schweren Verlusten führen, erklärt Commonwealth. Viele Technologien sind noch nicht ausgereift. Der Weg zur Netto Null ist ein sehr riskantes Unterfangen, sagte der Präsident von China Steel Corporation, Wang Xijin. Die China Steel Corporation wurde 1971 gegründet und stellt hauptsächlich warmgewalzte Stahlerzeugnisse, kaltgewalzten Stahl, Walzdraht und Drahtmaterial her. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar bei einem Nettogewinn nach Steuern von 500 Millionen US-Dollar. Die Schwierigkeit des Stahlherstellers, auf eine umweltfreundlichere Produktion umzustellen, stellt eine Herausforderung für die gesamte taiwanische Industrie dar. China Steel Corporation ist nicht nur das Unternehmen mit den meisten Aktionären, sondern auch einer der größten Kohlendioxidemittenten der Welt, so Commonwealth. Auf dem Pariser Klimagipfel 2015 einigten sich die Staaten weltweit auf ein Netto-Null-Emissionsziel bis 2050. Daher steht China Steel Corporation unter dem Druck, seine Kohlenstoffemissionen zu verringern, und die Anforderungen an einen niedrigen Kohlenstoffausstoß sind bereits zu grünen Handelshemmnissen geworden. Das sind zunächst die Hochöfen, die bisher weltweit in der Stahlerzeugung eingesetzt wurden. Die Rohstoffe sind Eisenerzpellets und Koks, und bei der Stahlerzeugung wird Kohlendioxid als Nebenprodukt freigesetzt. Wenn in Zukunft Koks durch Wasserstoff als Reduktionsmittel ersetzt werden könnte, ist das einzige Nebenprodukt Wasser. Es ist jedoch nicht so einfach, Kohle durch Wasserstoff zu ersetzen. Für die Herstellung von Wasserstoffstahl sind Schachtöfen erforderlich, die sich völlig von den herkömmlichen Hochöfen unterscheiden. Die Umstellung ist vergleichbar mit dem Übergang von Autos mit Verbrennungsmotor zu Elektrofahrzeugen und erfordert neue Anlagen, neue Technologien und eine völlig neue Denkweise, so das Magazin Commonwealth. Und dann gibt es noch die Elektrolichtbogenöfen, die Strom zum Schmelzen von Stahlschrott verwenden. Die 100%ige CSC-Tochter Dragon Steel Corporation in Taichung ist die geheime Basis von China Steel Corporation für kohlenstoffarmen Stahl. Nur eine Woche bevor Reporter von Commonwealth das Werk besuchten, stellte Dragon Steel Corporation erfolgreich Stahlplatten her, die zu 60% aus Stahlschrott bestehen. Selbst international gilt dies als sehr fortschrittlich. Das Material wird für Chassis einer amerikanischen Computermarke verwendet. Dragon Steel Corporation hofft, den Anteil an Stahlschrott in Zukunft auf 90% erhöhen zu können. Das Besondere am Lichtbogenofenverfahren der Dragon Steel Corporation ist, dass sie auch geschmolzenes Eisen aus dem Hochofen verwendet und damit die Zusammensetzung des Stahls auf eine höhere Qualität einstellen kann. Weltweit gibt es weniger als 10 Stahlproduzenten, die beide Verfahren kombinieren. Sie sind Japan 20 Jahre voraus, sagten verblüffte Besucher von Tokyo Steel. Das letzte Puzzlestück ist die Technologie zur Kohlendioxidabscheidung, was bedeutet, dass kein Kohlendioxid mehr in die Atmosphäre abgegeben werden soll. Vor 2 Jahren wurde auf dem Gelände des China Steel Corporation Werks in Xiaogang ein Chemielabor errichtet. Es ist die größte Anlage zur Kohlendioxidabscheidung in Taiwan. In dieser Pilotanlage, die ein gemeinsames Projekt von China Steel Corporation und dem Industrial Technology Research Institute ist, werden Gichtgas und Konvertgas abgeschieden. Sie hat eine Jahreskapazität von 5000 Tonnen Kohlendioxid und Kohlenmonoxid, 2 Treibhausgase, die als Rohstoffe in der petrochemischen Industrie zur Synthese von Methanol, Essigsäure und anderen Chemikalien verwendet werden können und damit fossile Rohstoffe ersetzen. Dies ist ein völlig neues Geschäftsmodell. Doch obwohl diese Anlage zur Kohlenstoffabscheidung die größte Taiwans ist, fängt sie nur 0,4% der jährlichen Emissionen von China Steel Corporation ab. China Steel Corporation steht jedoch nicht nur vor der Herausforderung des technologischen Wandels, sondern auch vor einem Mangel an Kapital. Japan und andere Länder investieren große Summen in die umweltfreundliche Umstellung ihrer Stahlindustrie. Im Gegensatz dazu verfügt China Steel Corporation nur über sehr begrenzte Finanzmittel, um damit zu beginnen. Darüber hinaus muss der Stahlhersteller die Frage lösen, woher der Wasserstoff für grünen Stahl kommen soll. Schließlich spielt die Wasserstoffenergie eine entscheidende Rolle bei der Energiewende. Taiwans Entwicklung der Wasserstoffenergie liegt in den Händen der China Petroleum Corporation, aber auch die ist derzeit knapp bei Kasse. Im April letzten Jahres hat das Kabinett den Key Strategic Action Plan ins Leben gerufen. Hydrogen, der weitreichende Ziele und Arbeitsteilung vorsieht, aber keine entsprechende Finanzierung vorsieht. Im Gegensatz dazu hat Japan auf der Grundlage seiner jüngsten grundlegenden Wasserstoffstrategie bereits errechnet, dass es in den nächsten 15 Jahren rund 103 Milliarden US-Dollar bzw. mehr als 200 Milliarden Taiwan-Dollar pro Jahr für den Aufbau einer Wasserstoffversorgungskette ausgeben muss. Taiwan hat für die Jahre 2023 und 2024 zusammen lediglich 125 Millionen US-Dollar für die Wasserstoffversorgung vorgesehen, von denen 75 Millionen US-Dollar an China Steel Corporation vergeben wurden. Bislang hat das Unternehmen jedoch nur 10 Millionen US-Dollar erhalten, während China Petroleum Corporation überhaupt keine Subventionen bekommen hat. Die taiwanische Regierung bietet der Stahlindustrie vergleichsweise wenig Unterstützung, so erklärt Commonwealth, was den Übergang von China Steel Corporation zu einer umweltfreundlicheren Produktion noch schwieriger macht. Die deutsche Regierung subventioniert den Stahlhersteller ThyssenKrupp im vergangenen Jahr mit rund 20 Milliarden Euro für die Entwicklung der wasserstoffbasierten Stahlerzeugung, weist Commonwealth hin. Japan seinerseits investierte 1,5 Milliarden US-Dollar in einen grünen Innovationsfonds, der den grünen Wandel der japanischen Industrie fördert. Dazu gehören Subventionen für große Stahlhersteller wie Nippon Steel, JFE Steel und Kobe Steel, die im Rahmen einer branchenweiten Forschungsallianz die Verwendung von Wasserstoff in der Stahlherstellung entwickeln. Der grüne Wandel von China Steel Corporation betrifft nicht nur die Entwicklung eines einzelnen Unternehmens, sondern die Zukunft der gesamten Industrie Taiwans, erklärt das Magazin Commonwealth. Die taiwanische Regierung muss den grünen Wandel von China Steel Corporation und anderen Unternehmen aktiv unterstützen, indem sie mehr finanzielle und technologische Hilfe bereitstellt, sonst wird die taiwanische Industrie nicht in der Lage sein, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und in Zukunft zu florieren, ruft das Magazin Commonwealth die Regierung auf. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 24. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und Twitter-Kanal und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Schangling Postel Heutz.